Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Mein heutiger Gast ist der Dr. Med. Roland Kunz, der als einer der ersten ein Palliativzentrum in der Schweiz aufgebaut hat und dort eine riesige Erfahrung gesammelt hat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Unchain my heart, baby, let me be. You don't care. Well, please set me free.
Sterben ist heute ein Thema, das viel offener diskutiert wird als früher. Unter anderem auch darum, weil man sich jetzt mit dem in den Spitälern aktiver, offener und vielleicht auch besser beschäftigt. Bei mir ist der Roland Kunz. Er hat das eben gemacht mit einem Palliativzentrum, das er aufgebaut hat an mehreren Orten. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Kunz, wer sind Sie?
Ich bin ein Mediziner, der im Laufe seiner medizinischen Karriere eigentlich eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich habe ursprünglich Medizin studiert, zum Menschen heilen, wie das eigentlich die meisten wahrscheinlich machen als Motivation. Ich habe dann im Laufe meiner Tätigkeit relativ schnell gemerkt, dass ja alle Menschen, auch wenn man sie so gut behandelt, irgendwann sterben.
Ja, irgendwann. Wie lange hat es das gedauert, bis Sie das gemerkt haben?
Gar nicht sehr lang. Also es hat natürlich damit zu tun, dass Ende von meinem Studium mein Vater schwer krank war und dann aufs Ende zugegangen ist und ich hier miterlebt habe, wie die Medizin
Sie haben ihn gepflegt, oder? Er hat Darmkrebs gehabt und Sie haben das Ganze mitverfolgt. Das hat Ihnen irgendwie eine neue Sicht geben auf den Tod?
Ja, also hat mir vor allem gezeigt, wie hilflos das Medizin mit dem Tod umgeht. Und darum hat mich von Anfang an eigentlich das Thema dann angefangen zu interessieren.
Mhm. Also was heisst hilflos? Also die Medizin tut das irgendwie, oder hat das früher noch immer versucht, mehr oder weniger auszublenden?
Ja, also man hat im Prinzip einfach probiert oder als Aufgabe gesehen, den Tod zu bekämpfen. Und wenn er dann doch immer näher gekommen ist, dann ist man dann möglichst ausgewichen und hat das eigentlich delegiert, oder?
Also Sie haben seitdem Tausende von Menschen haben seinen Tod begleitet. Wie halten wir das aus?
Das ist eine Frage, die mir viel gestellt wird. Es gibt nicht einfach so eine Pauschalantwort darauf. Ich glaube, jeder sucht in seiner Tätigkeit eine Befriedigung. Und ich habe eine Befriedigung erlebt, indem ich Menschen in dieser Zeit, wo es keinen anderen Ausgang mehr gibt, wenigstens können das letzte Wegstück auf eine gute Art helfen.
Eine Befriedigung, das ist noch interessant. Ja. Da haben Sie das Gefühl, Sie haben Erfolg da dabei. Aber wie äußert sich der Erfolg bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie haben eine Befriedigung?
Wenn ein Mensch in dieser Zeit kann eine Entwicklung durchmachen, und das ist erstaunlich, weil man ja in den letzten Lebenstagen eben noch eine Entwicklung durchmachen kann.
Eine Entwicklung?
Eine Entwicklung.
Was für eine Entwicklung ist da noch möglich?
Also die eindrücklichste Entwicklung ist ja eigentlich immer die, dass wenn ein Patient neu zu einem kommt, dann bringt er seine ganzen Attribute, seine sozialen Attribute mit, was er war, beruflich und so weiter. Und man wird immer nackter aufs Ende zu. Und all das zählt eigentlich nicht mehr, sondern es zählt wirklich nur noch Person als solches und was sie beschäftigt und was sie mitnimmt und was sie loslässt.
Das heisst, die wahren Bedürfnisse, die wahren Bedeutungen vom Leben, die werden immer klarer.
Ja, das ist meine Sicht, ja.
Okay, und findet das bei den meisten Leuten statt oder sogar bei allen?
Es gibt natürlich immer einen Teil Leute, die bis zu der letzten Sekunde eigentlich kämpfen ums Leben und nicht können oder wollen loslassen und damit dann auch die Entwicklung eben nicht in dem Sinn zulassen.
Was sind das für Leute, die kämpfen? Sind das vor allem Leute, die leistungsorientiert sind im Leben?
Ich glaube, man kann es nicht so sagen. Es sind vor allem Leute, die das Gefühl haben, sie haben irgendetwas verpasst im Leben. Und das wollen sie jetzt noch und darum können sie noch nicht loslassen. Oder es sind Menschen, jüngere Menschen. Gerade heute Morgen hat ein Patient 39, ein Vater von 3 Kindern, der jetzt in den nächsten Tagen wird sterben. Oder? Das ist extrem schwierig.
Gut, bei jungen Leuten ist es natürlich anders. Die wissen, ich kann mein Potenzial nicht richtig leben und muss gehen, bevor das passiert ist, lasse vielleicht eben noch Kind zurück. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn jemand mit 95 stirbt, oder?
Ja, bis erstaunlich ist, dass man nicht einfach im Alter leichter stirbt, als wenn man jung ist. Nein. Also ich habe ganz viele hochaltrige Leute erlebt, gerade solche, die eben vielleicht verwöhnt worden sind im Leben, die sich dann extrem schwer tun, dass jetzt etwas kommt und dass sie jetzt gehen müssen.
Also, palliativ ist ja das Wort. Können Sie erklären, was das genau ist?
Palliativ kommt ja aus dem Lateinischen und kommt von dem Begriff Pallium, der Mantel. Und es ist eigentlich so ein bisschen zwei Dimensionen von dem Mantel. Auf der einen Seite etwas zudecken, Symptome, Schmerzen, andere Sachen lindern. Und auf der anderen Seite jemandem einen Mantel umlegen, heisst auch Geborgenheit geben, ihn nicht allein lassen, ihn nicht im Regen stehen, in einer schwierigen Situation.
Und das versuchen Sie. Sie haben ja, glaube ich, früher mal, Sie sind in einem Heim tätig gewesen und haben dort gesagt, Sie haben gemerkt, dass Sie den meisten Leuten gar nicht mehr bieten können, kurz vor dem Tod.
Ja, also ich habe das Rüstzeug dafür nicht gehabt, oder? Weil ich es nicht gelernt habe, weder im Studium noch in meiner Zeit als Assistenzarzt. Und habe dann gemerkt, alte Leute, das sind die Leute, die sterben. Man wird immer wieder damit konfrontiert. Und ich habe eigentlich gar nicht recht gewusst, was ich diesen Menschen noch gut tun kann in dieser Situation. Und das hat mich motiviert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Damals, wo das eigentlich noch überhaupt kein Thema war in der Medizin, wo wir müssen in ganz Europa ein paar Kollegen suchen, die sich mit dem gleichen Thema befassen.
Aber ist doch eigentlich erstaunlich, oder?
Ja.
Sind Sie nicht auch überrascht gewesen, dass man alles hat wollen wissen über das Leben, aber nichts über den Tod?
Ja, schon. Aber ich glaube, es ist, weil man irgendwo die Erkenntnis gab, man kann nichts machen gegen den Tod, hat man sich wie anderen Sachen gewidmet und viel zu wenig dem Thema gewidmet.
Gut, also dann haben Sie versucht, sich mit dem zu beschäftigen. Und was haben Sie herausgefunden?
Dass es eben nicht nur getan ist damit, dass man einfach mit starken Schmerzmitteln dahinter geht, sondern dass man wirklich muss die ganz persönlichen Bedürfnisse von einem Menschen in dieser Situation abholen. Und die Bedürfnisse, die können weit auseinandergehen. Eben, beim einen ist es, dass man möglichst keine Schmerzen haben will. Der andere, der muss noch irgendeinen Prozess fertig machen, will noch irgendwelches unfinished Business erledigen. Vielleicht braucht er auch einfach jemanden, der bei ihm ist, weil er Angst hat. Also es kann ganz unterschiedlich sein.
Das klingt jetzt ein bisschen unbestimmt jetzt für mich. Das heisst, Sie müssen einfach einfühlsam sein, oder?
Ja, also es ist nicht eine Kochbuchmedizin, wo man kann sagen kann, man sterben einen Menschen, muss man erstens das, zweitens das, drittens das geben, sondern man muss tatsächlich anschauen, anhören, was der individuelle Mensch braucht in dieser Situation.
Und wie gehen Sie da vor?
Dass man mit den Leuten redet. Also meine Art von Medizin ist in erster Linie eine sprechende Medizin, dass man ansitzt zum Patienten, dass man ihn fragt, was ihn im Moment am meisten beschäftigt, was ihn umtreibt, was ihm Angst macht. Und dann ist man mit drin.
Aber braucht es einen Arzt? Braucht es nicht irgendeinen Psychologen oder Psychotherapeut?
Ich glaube, es lässt sich eben nicht trennen. Also es ist, wenn man jemanden in dieser Situation gut betreuen will, dann ist es auf der einen Seite die physische Seite, die körperliche Seite, aber die lässt sich nicht einfach auseinanderbeindeln von der psychischen Seite oder von der
existenziellen. Aber da sind Sie jetzt mehr mit der psychischen Seite beschäftigt, weil Sie sehen, rein medizinisch kann ich nicht mehr viel oder gar nicht mehr machen.
Nein, eigentlich mehr darum, weil ich denke, dass Psyche einen ganz grossen Einfluss hat auf das, was der Patient körperlich erlebt. Mhm. Also, ich habe immer wieder Situationen erlebt von Menschen, die mit sehr starken Schmerzen uns zugewiesen worden sind, wo man die Haie nicht in den Griff bekommen hat. Und wenn man dann einmal angeschaut hat, mit dem Patienten geredet hat, haben wir gemerkt, es ist das Problem dahinter und es ist gar nicht ein körperliches Phänomen.
Sie haben mal gesagt, aber man sollte möglichst früh mit den Leuten reden und auch mit den Angehörigen. In welchem Moment dann?
Ich glaube, kann man nicht so generell sagen, aber man muss das, den Elefant im Raum muss man beim Namen nehmen.
Aber was ist der Elefant? Weiss man dann immer, dass jetzt der sterben wird?
Man weiss nicht auf den Tag genau, wann er sterben wird, aber man sieht es, wenn sich das abzeichnet. Und
wie sieht man das? Also wie sieht man das? Weil es heisst immer wieder, kann sich vielleicht wieder erholen oder es gibt ja Wunder oder was man da immer wieder hört. Aber Sie... Wenn Sie jemanden gesehen und vielleicht untersucht haben, wissen, das wird jetzt in wenigen Tagen oder Wochen zu einem totalen Systemzusammenbruch kommen.
Ja, es sind auf der einen Seite Befunde, die man natürlich hat, die medizinischen Befunde, Krankengeschichte, die man kennt, und auf der anderen Seite dann die direkte Beurteilung vom Patienten, die einem schon ermöglicht, zu sagen, mit einer gewissen Spannweite natürlich, wie die Lebenserwartung noch ist.
Und dann, wenn Sie eben die Leute mit dem konfrontieren und sagen, du wirst jetzt dann sterben. Oder ich weiss nicht, wie sie es sagen, sicher viel besser und so, aber wir können da nicht mehr viel machen, wir müssen jetzt über den Tod oder über die letzten Tage reden. Oder wie geht das?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich ehrlich ist mit den Leuten und dass man sagt, wenn medizinisch jetzt da nichts mehr zu machen ist. Und manchmal sieht man, dass ein Patient Hoffnung hat. Und ich sage, auf ein Wunder hoffen können sie immer, aber wir müssen einen Plan B haben. Und der Plan B ist, dass es zunehmend schlechter wird. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir auf den Plan B würden
vorgehen. Und finden das die Leute dann gut oder haben das Gefühl, er hat mich jetzt einfach aufgegeben?
Nein, im Moment verschrecken vielleicht die Leute manchmal, vor allem die Angehörigen, eigentlich meistens mehr als der Patient selber. Und im Nachhinein habe ich immer wieder Dank bekommen dafür, weil sie gesagt haben, jetzt ist endlich einmal die Sache beim Namen genannt worden. Und das hat wie ein Eis gebrochen, dass man auch miteinander darüber reden kann.
Aber wo Sie das angefangen haben, eben, das sind Spitäler ganz anders gewesen, weil im Spital, wo man ja die Leute heilen, und Sie wollen die Leute möglichst gut in den Tod begleiten. Was hat das im Spital für Auswirkungen gehabt?
Ja, das hat zum Teil schon rechte Widerstände gegeben. Also die erste Palliativstation habe ich am Spital Immertal aufgebaut.
In
Schlieren, im Pflegezentrum. Und wo wir dann einen Leistungsauftrag haben von der Gesundheitsdirektion für eine Abteilung im Spital, hat mit Spitalleitung gesagt, wissen Sie, wir sind gar nicht interessiert daran. Wir wollen nicht das Image von einem Sterbenspital bekommen.
Aha.
Also die Spitäler...
Gibt es Sterbenspitäler, die so ein Image haben, oder?
Nein, aber das ist einfach denen ihre Angst. Wir sagen, wir machen auch Palliativmedizin, dann kommen Patienten nicht mehr zu uns, weil man denkt, jetzt stirbt man.
Aha.
Und ich glaube, das ist so ein Widerstand, der an vielen Orten vorhanden ist.
Und wie haben Sie den können brechen?
Also, dort im Limmatalspital nicht können brechen.
Nein.
Nein, ich bin dann...
Hat man einfach gesagt, nein, wir wollen da möglichst wenig Tote haben,
ja,
oder?
Ja.
Oder die Toten möglichst weg von den anderen, damit man sie nicht sieht.
Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie heute die Qualitätskontrolle läuft. Das Bundesamt für Gesundheit vergleicht Spitäler, wie viele Todesfälle sie pro Jahr haben. Und das, was wenig Todesfälle hat, ist ein gutes Spital und das, was viele hat, ist ein schlechtes.
Ist das eine gute Beurteilung?
Das ist eine Katastrophe, weil man natürlich dann jeder probiert, den heißen Herdöpfel sterbende Patienten möglichst noch weiterzugeben, damit er nicht bei mit Statistik reinfällt.
Aber wer hat denn so etwas festgelegt? Das sind doch sicher auch Ärzte dort.
Ich habe mal mit dem Mathematiker vom Bundesamt für Statistik geredet, der das Ganze auswertet. Und dann hat er gesagt, ja, weißt, wir müssen halt einfach mit einfachen Zahlen Statistiken machen. Und das ist eine von den Zahlen, die wir relativ leicht überkommen.
Also, super, hä?
Ja, also nicht.
Aber was bedeutet das, wenn man eben da in dieser Statistik schlecht dasteht für ein Spital? Kommt es da weniger Geld über, oder was?
Nein, es ist mehr ein Imageproblem. Oder? Dass sie das Gefühl haben, ja, wenn das dann publik wird, dann kommen Patienten nicht mehr zu uns, weil man denkt, jetzt stirbt man einer als ein anderes Spital.
Also in Schlieren ist das nicht gegangen. Dann Sie müssen das Haus weitergehen.
Ja.
Wohin sind Sie gegangen?
Dann bin ich nach Affolter am Albis gegangen.
Also in die Provinz raus.
Ja.
Ja. Und dort war man offener gewesen, als, sage ich mal, in der Anglo-Zürich.
Ja, dort war man offener gewesen, dort war man schon offen gewesen, als ich noch in Schlieren war und habe mich dort eigentlich schon angepackert, ob ich nicht nach Affolter Affolterer kommt, weil sie jeder Interesse das machen. Affolter hat aber damals auch ein anderes Image gehabt. Die haben immer eher eine andere Medizin gemacht, als man sonst in den Spitälern gemacht hat. Mhm. Und dort haben wir das dann können umsetzen können.
Ist Affolter eines von diesen Spitälern, die man jetzt schliessen wollte?
Ja, genau.
Ausgerechnet, aber nicht wegen ihnen?
Nein. Das, was man jetzt nicht geschlossen hat, ist nämlich genau die Palliativstation, die ich damals aufgebaut habe, und die Akutgeriatrie. Den Rest hat man jetzt, also die Medizin und Chirurgie, die hat man geschlossen.
Gut, und wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie denn dort gemacht, um zu sagen, ich mache jetzt das anders, als es bisher gemacht worden ist, im Spital selber?
Also auf der einen Seite braucht es ja ein Team. Es ist nicht einfach eine Solo-Nummer, die man macht. Oder? Also es braucht ein Team mit guten Pflegenden, mit Therapeuten, die dazugehören. Es braucht Räumlichkeiten, die nicht irgendwo mitten im Verkehr von einem Spital sind, sondern wo man eine gewisse Ruhe hat. Und wir haben dort ein separates Gebäude gehabt, wo wir das können realisieren konnten. Und es braucht natürlich auch dann am Schluss doch auch einen Businessplan, wo das Spital nicht das Gefühl hat, das gibt für uns einfach eine grosse Gruppe, wo das Geld drin verschwindet.
Aber was steht im Businessplan drin? Es sterben bei mir in diesem Jahr so und so viele Leute, die so und so viele Tage da gelegen sind, oder wie?
Ja, ungefähr so sieht das aus und muss man das ausrechnen. Ja.
Wow, also ist schon ein bisschen speziell.
Wobei, man muss auch sagen, dass nicht alle Patienten sterben auf der Palliativstation. Oder? Auf der Palliativstation ist das Ziel eigentlich, eine Situation so zu stabilisieren, dass die Leute wieder heim können, weil die meisten wollen eigentlich daheim sein. Und wir haben etwa 40%, die sterben in der Palliativstation, 80% gehen wieder
heim. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kategorien? Die, die noch heimgehen können, sind die eigentlich besser unterwegs?
Also die kommen vielleicht einfach früher. Die haben irgendeine komplexe Schmerzen, die man sonst nicht in den Griff bekommt. Darum kommen sie zur Palliativstation. Manchmal sind es die ganze psychosoziale Situation, die dekompensiert. Und wenn man das alles stabilisiert hat und die Heim wieder ein Netz aufgebaut hat, dann könnt ihr wieder daheim bleiben. Mindestens für eine gewisse Zeit. Vielleicht kommen sie halt irgendwann nochmal. Aber vielleicht dürfen sie auch daheim bleiben, bis sie sterben.
Bei mir ist der Dr. Roland Kuhns, der eine ganz spezielle Aufgabe in unserem Gesundheitssystem übernommen hat. Sie haben Musik mitgebracht. Was ist der zweite Titel?
Das wäre «Black Magic Woman» von Carlos Santana.
Dr. Roland Kuhns, wir reden über Sterben. Sie haben einmal, glaube ich, von sich selber gesagt, ich glaube nicht, dass ich Angst vor dem Sterben haben werde. Wie sicher sind Sie?
Nicht hundertprozentig. Darum sage ich nur, ich glaube es, aber ich würde es nicht unterschreiben, dass es so ist. Weil ich
aber jetzt müssen wir doch meinen, Sie wissen am besten, wie man sich richtig verhält, dass es dann am besten eigentlich über die Bühne geht. Und trotzdem, Sicherheit haben sie nicht.
Nein, weil es ist ja eine Situation, die wir nicht üben können, die wir noch nie selber erlebt haben. Und in dem Sinne können wir nicht sicher sagen, wie wir darauf reagieren.
Wenn es so weit ist. Aber es ist erstaunlich. Ich habe jetzt gerade Greta, berühmte Palliativforscher in Kanada, internationale Kapazität am Schluss. Es war sehr offen gewesen, wo die Diagnose kam, von dem Krebs und so. Und am Schluss hat er plötzlich gesagt, ich habe Angst. Es soll niemand mehr kommen.
Ja. Oder wenn wir schauen, Elisabeth Kübler-Ross, die ja so eine von den ersten berühmten Sterbeforscherinnen war, die sich extrem schwer tut, am Schluss zum selber
zu sagen. Das hat mich überrascht. Ihre Schwester hat mal gesagt, ich habe das Zitat, sie will noch bestimmen, wann sie gehen kann. Ich glaube, sie kann nicht loslassen. Sie ist einfach noch nicht bereit. Sie hat so viel über Tod und Sterben geschrieben, es sogar verherrlicht. Jetzt, da ihre Zeit kommt, sagt sie, ich muss noch dies und das machen. Könnte Ihnen das auch passieren?
Ich kann es nicht ausschliessen, weil ich glaube schon, dass der Großteil der Menschen dann, wenn es kommt, das Gefühl hat, eigentlich ist es noch zu früh, ich hätte noch das wollen machen und das hätte ich noch wollen machen. Und die Frage ist, ob man dann kann sich umstellen und sagen, okay, das lerne ich, ich kann ja eigentlich schon viel können machen, oder ob man an dem festhalten, wo man eben gemerkt hat, dass man es nicht mehr machen kann.
Eben, es ist eine Extremsituation, wo man nicht kann üben kann, aber kann man sich darauf vorbereiten? Gibt es dann Sachen, die man im Leben, vor allem in einer späteren Lebensphase, machen sollte, damit es dann eben nicht schief rauskommt?
Also ich glaube, das Loslassen üben ist das Wichtigste. Oder? Und Loslassen üben kann man auf ganz verschiedene Arten und Weise. Also erstens mal, dass wir vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, wie wir in jüngeren Jahren sind, dass man nicht das Gefühl hat, man muss noch mithalten mit den Jungen. Man kann mal in die Winden raufgehen und all den Krümpel in die Hände nehmen und dort mal die Hälfte davon aussortieren. Das sind eigentlich alles gute Prozesse, genauso wie man auch Beziehungen muss loslassen im Laufe des Lebens. Und das hilft eigentlich.
Hilft das, dass man weniger Beziehungen hat, wenn man stirbt?
Nein, ich glaube nicht weniger Beziehungen, dass man wieder andere Beziehungen hat, aber dass man lernt, eben auch Beziehungen loszulassen und halt nicht zu klammern.
Hilft Meditation? Haben Sie da Erfahrungen, Leute, die meditiert haben, dass die da können besser dann eben in die andere Welt, wenn es die dann gibt, übergehen?
Ich habe schon den Eindruck, gerade vor allem, eben, ich glaube, bei ganz vielen Menschen kommen mindestens phasenweise Angstgefühle auf, wenn es aufs Ende zugeht. Und mit den Angstgefühlen umgehen kann man besser, wenn man meditieren kann, denke ich.
Mhm. Was spielt der Glaube für eine Rolle?
Für viele Leute positive. Also die das Gefühl haben, nach dem Tod kommt etwas Positives. Sie freuen sich auf das, was kommt. Die können besser gehen. Es gibt aber
die sagen, ich komme jetzt ins Paradies.
Ja. Und es gibt aber auf der anderen Seite natürlich die Angst haben, komme ich denn echt ins Paradies?
Ah, ja.
Die also von einer alten kirchlichen Tradition erzogen worden sind, oder? Wo das Gefühl haben, man kann so oder so nie alles recht machen und vielleicht lange es mir gar nicht. Und dann gibt es Angst vor dem Gehen.
Und die Leute, die mit sich im Reinen sind oder das Gefühl haben, sie sagen mit sich im Reinen, können die leichter gehen?
Ja, das habe ich schon das Gefühl. Also vor allem eben die das Gefühl haben, ich kann nicht noch irgendetwas, das ich erledigen sollte, etwas, das noch unfertig ist, sondern wenn man so ein bisschen einen aufgeräumten Tisch hat und dann kann gehen.
Reden dann auch die Leute über das, wo sie das Gefühl haben, sie haben falsch gemacht im Leben?
Zum Teil schon. Wobei, ich glaube nicht, dass es primär mit mir als Arzt darüber redet, aber manchmal, wenn man merkt, irgendwie jemand, da wurmt dann einfach irgendetwas und man fragt nach, dann könnte dann schon manchmal solche Geschichten führen.
Ich habe nur mal gelesen, also in anderen Studien und so, niemand hätte gesagt, schade, ich hätte mehr im Büro Zeit verbringen sollen. Oder bei der Arbeit. Ja. Sie sind jetzt zwar pensioniert, aber sie arbeiten natürlich weiter, immer neue Projekte etc. Bei mir vielleicht ein bisschen ähnlich und so. Obwohl, wenn man hört, am Schluss ist das alles irrelevant. Was ist am Schluss relevant?
Ich glaube schon, die Leute, die zurückschauen können auf ein Leben, wo sie das Gefühl haben, ich kann irgendeine Art und Weise Spuren hinterlassen, ich kann irgendetwas bewegen. Es ist nicht so, dass wenn ich nicht mehr da bin, dann merkst du nach 3 Tagen niemand mehr, dass es den Kunst nicht mehr gibt. Das Gefühl ist, glaube ich, für viele Leute ein wichtiges Gefühl.
Aber ist das bei den meisten vorhanden, dass sie das Gefühl haben, dass sie Spuren hinterlassen können? Gut, in der Familie beispielsweise, natürlich.
Genau. Also das Gefühl, ich kann meinen Kindern etwas beibringen, wo sie jetzt weiter ins Leben hineintragen, das kann ein wichtiges Gefühl sein, dass man beruflich irgendetwas macht, dass man Präsident vom Fußballverein war.
Wirklich, solche Sachen sind am Schluss wichtig.
Ja.
Okay, dann wünsche ich das den Präsidenten hoffentlich, dass sie dann sich vor allem an die Meisterschaften erinnern und nicht an die Niederlage.
Eben, dass nicht gerade der Club absteigt, dann, wenn man stirbt, dann gibt es ein schlechtes Gefühl. Oder?
Ja, aber generell jetzt eben die Austausch am Schluss noch mit Angehörigen. Wie findet die statt? Was läuft ab und was ist wichtig?
Ich glaube, es hat natürlich damit zu tun, wie man vorher miteinander kommuniziert hat. Oder? Und es gibt Beziehungen, es gibt Familien, wo man sehr offen miteinander kommuniziert hat und wo das auch am Sterbebett noch so geschehen kann. Und es gibt andere, wo das eigentlich nie funktioniert hat und wo man irgendwann merkt, es muss noch etwas gesagt werden und wo es dann unter Umständen ein Knurz kann sein, bis man so weit ist, dass die Anliegen zur Sprache kommen.
Ich habe schon natürlich mehrere Todesfälle erlebt. Die Leute sind unterschiedlich gegangen und ich hoffe für mich, dass ich mit einem Lächeln gehen kann. Ich frage mich, gibt es da etwas, wo man muss machen? Natürlich eben ein Leben führen, wo man mit dem einverstanden ist, wo man mit sich im Reinen ist, aber dass es dann im letzten Moment eben nicht kippt und dass man dann verhärmt ist und böse ist, das habe ich auch schon erlebt. Leute, die dann eben fast schon aufgestanden sind, was, ich muss jetzt sterben, ich, der Kaiser muss gehen. Mhm. Das ist natürlich dann brutal, oder?
Ja, also ich glaube, man kann es nur, indem man sich probiert, darauf vorzubereiten, dass man halt endlich sind und dass es irgendwann kommt und dass es alles seine Grenzen hat. Und dass man nicht erst auf dem Sterbebett sich die Gedanken macht.
Mhm. Aber es gibt ja Leute, die das Gefühl haben, sie sind unersetzlich.
Ja.
Was ist mit denen? Was passiert mit denen?
Ja, die werden wahrscheinlich klammern, auch im letzten Moment noch. Und das ist sicher auch für die Angehörigen manchmal schwierig, so jemanden zu begleiten, wenn man einfach merkt, der kann nicht loslassen.
Ja, und da können Sie, was können Sie denn als Arzt anbieten?
Ich kann nicht mit einem Medikament den Abschied versüßen, quasi in dem Sinn. Also wenn jemand Angst hat, wenn jemand Zust leidet in dieser Situation, kann man sicher mit dem Medikament etwas machen. Aber ob er bereit ist, loszulassen oder nicht, das kann ich auch nicht bewirken in den letzten Stunden. Oder?
Es gibt ja den Ausdruck Todesangst. Was ist das?
Ich glaube, das ist die Angst vor einer Situation, wo man nicht weiss, was kommt. Oder? Und das sind wir uns eigentlich nicht mehr so gewöhnt, weil wir wissen heute sehr vieles, viel mehr als frühere Generationen. Aber das wissen wir nicht genau, was nachher kommt, ob etwas kommt, was kommt. Und das macht halt vielen doch eine gewisse Angst.
Wie lange sind denn die Leute noch irgendwie bewusst, was mit ihnen passiert? Und wann sind sie weg und gehen Richtung Koma oder eben haben dann den Zusammenbruch vom ganzen System?
Ist sehr unterschiedlich. Hängt halt von der Grundkrankheit ab, die dazu führt, dass jemand stirbt. Also es gibt viele Leute, die in den letzten ein, zwei Tagen eigentlich nicht mehr wirklich präsent sind. Sie spüren sicher noch, wer um sie herum ist. Sie kennen vielleicht noch die Stimmen, aber sie können nicht mehr darauf reagieren. Sie können nicht mehr reden. Und es gibt andere, die bis eine Stunde vor dem letzten Atemzug eigentlich noch sehr präsent sind.
Aber realisieren Sie, ob der Patient noch lust oder das mitbekommt, was so um sein Bett herum passiert?
Also ich sage den Angehörigen immer, der Patient hört viel mehr, als wir merken und denken. Und darum ist es wichtig, auch wenn Angehörige ums Bett herum sitzen, dass die nicht denken, der hört jetzt gar nicht mehr. Und dann fängt man schon an, über das Erbe streiten oder weiss ich was. Sondern dass man wirklich immer denkt, dass vieles von dem, was man darüber redet, beim Patienten nachkommt, auch wenn er keine Reaktion mehr zeigt.
Aber eben, der Moment selber vom Tod ist ja ein spezielles. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben Nahtoderlebnis gehabt. Was wissen Sie da darüber?
Ja, die Leute, die mir darüber erzählt haben, die das hatten, die haben eigentlich alle weniger Angst gehabt vor dem effektiven Sterben. Weil sie gesagt haben, ich habe die Erfahrung gehabt und es war nicht eine beängstigende Erfahrung gewesen, es war ein Licht gewesen, das ist das, was man am häufigsten
Licht gehört. Habe ich eben auch schon. Aber das ist doch erstaunlich. Licht, aber was kann das für ein Licht sein?
Schwierig zu sagen, ob das letztlich einfach ein physiologisches Phänomen im Hirn ist, wenn der Sauerstoffgehalt absinkt, oder ob das jetzt etwas von einer anderen Dimension ist, das kann ich auch nicht sagen. Aber dass es so etwas eigentlich Positives ist, das nimmt den Leuten natürlich die Angst.
Mhm. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich bin aus dem Körper gegangen und habe mich von oben gesehen. Nehmen Sie das ernst? Ist das, oder sind das einfach die Halluzinationen?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das zeigt einfach auch, dass der Moment vom Sterben ein Moment ist, wo nicht einfach ein biologisches Phänomen ist, dass jetzt das Herz aufhört zu schlagen, sondern dass darum herum eigentlich viel mehr passiert und mit unserem Geist auch passiert.
Ich rede mit Dr. Roland Kunz und habe wichtige Fragen, die ich noch ihm stellen will. Natürlich auch über das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, Corona-Zeit. Was ist Ihr erster Musiktitel, Herr Kunz?
Das ist «A Whiter Shade of Pale» für Procol Harum.
Der Dr. Roland Kunz, er ist Pionier von Palliativmedizin in der Schweiz und hat mal gefordert, man soll wegkommen von der Checklistenmedizin. Und jetzt ist Covid gekommen und dann haben sie gesagt, damit ist Rad ein Stück weit zurückgedreht worden. In welcher Form, Herr Kunz?
Man hat natürlich in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht in der Medizin. Man hat so ein das Gefühl gehabt, immer mehr haben wir alles im Griff und es gibt eigentlich nichts mehr, was die Medizin kann überraschen kann. Und dann kommt da so ein Virus und bringt alles zum Kippen. Ich meine, die Bilder, die wir gesehen haben, wo es auf Italien gekommen ist, das ist ja wirklich erschreckend gewesen. Das haben wir uns nie vorgestellt, dass wir überhaupt noch so etwas erleben.
Mhm. Wie haben Sie es denn erlebt? Sind Sie zu dieser Zeit im Spital gewesen?
Ja, also man hat natürlich Angst gehabt, was kommt auf uns zu, oder? Wie können wir das prestieren, wenn dann so viele Patienten zu uns kommen, wenn das ähnlich zu und her geht wie in Italien.
Und aber dann, es ist ja dann... Vor allem in der zweiten Phase ist es dann passiert. Da sind ja Tausende gestorben.
Ja, also das ist dann wieder der zweite Gedanke gewesen. Ja, wie können wir den Menschen, die sterben am Virus, wie können wir die, dort wo sie sind, noch gut begleiten?
Eben, was haben Sie denn können machen als Palliativmediziner?
Also wir haben zum Beispiel für die Alters- und Pflegezentren haben wir Empfehlungen gemacht, wie kann man in dieser Situation behandeln, dass die armen Leute nicht müssen versticken, nicht müssen Atemnot haben, dass die nicht alle müssen auf eine Intensivstation und beatmet werden, sondern die, die sagen, ich bin bereit, auch an Covid zu sterben, dass man die gut an dem Ort, wo sie leben, kann begleiten.
Wie oft ist das passiert?
Ist eigentlich sehr oft passiert. Oder? Am Anfang haben weder Pflegeheim noch die Doktor gewusst, genau, wie läuft das ab. Also hat man die Leute am liebsten ins Spital geschickt. Und gleich hat man eigentlich gemerkt, dass alte Leute auf eine gute Art an Covid dann können sterben. Dass es nämlich so schnell zu einem Multiorganversagen geführt hat, dass die gar nicht Atemnot hatten und dass die auf eine gute Art dann können sterben.
Aber viele sind ja dann auch gerettet worden, haben da schwere Vorfälle gehabt. Und wo war die Grenze, wo man gesagt hat, ja, der stirbt jetzt einfach da Covid und der andere nebenan im Bett nicht?
Also primär ist es natürlich so, es ist eine Entscheidung vom einzelnen Patienten. Wollte ich auf eine Intensivstation, wollte ich intubiert
haben und beatmet werden? Haben die Leute da die Möglichkeit gehabt, das überhaupt abzuschätzen, was es bedeutet? Weil eben da mit den Ventilators und so, das ist den Leuten da ja noch nicht so bekannt gewesen, was da auf sie zukommt. Und das künstliche Koma und all das. Das ist ja dann erst mit der Zeit hat man das über die Medien erfahren.
Ja, also ich glaube nicht, die wenigsten Leute haben sich das können vorstellen oder abschätzen, was das heisst und dass es eben so lang ist, dass man, wenn man so lange beatmet ist, dass der ganze Körper enorm an Kräften und Reserven verliert und dass die meisten, wenn sie es überlebt haben, nachher überhaupt nicht mehr die gleichen Menschen gewesen wie
aber
vorher.
Aber palliativ hat man in dieser Phase eigentlich nicht mehr viel können machen, oder? Palliativ ist dort irgendwie ausgereizt gewesen.
Palliativ haben wir etwas können machen, wenn jemand gesagt hat, ich will nicht intubiert und beatmet werden.
Dann haben wir mit
gutem medikamentösen Konzept können schauen, dass die Leute nicht mehr unter Atemnot leiden, dass sie nicht Verstickungsgefühl haben und dass sie auf eine gute Art können sterben.
Aber eben, was ja speziell dann war, sie haben immer gesagt, die Angehörigen sind wichtig, die haben dann gar nicht kommen können.
Das war eine grosse Katastrophe und da hat es kenne ich Leute, die heute noch dran rumgenagelt, oder? Dass sie nicht dann können dabei sein können, wo ihr älterer Teil gestorben ist, irgendwo auf einer Intensivstation oder in einem Pflegeheim, wo man dann Quarantäne gemacht hat. Das ist ganz schwierig gewesen. Ich glaube, daraus haben wir auch gelernt, gelernt.
Ja, aber was denn?
Dass man so strikte Vorgaben, wie man gemacht hat, dort in der zweiten Welle, dass man das nicht mehr machen kann.
Man sagt doch immer wieder, es ist wichtig, wenn man stirbt, dass jemand einem die Hand hebt, oder?
Genau.
Ist das richtig, oder?
Ja, also ich glaube, das ist... Klar ist es individuell. Der eine stirbt lieber allein. Man sieht immer wieder die Leute, die rund um die Tour sich die Angehörigen abwechseln. Und in dem Moment, wo jemand mal raus und aufs WC geht, in dem Moment stirbt der Patient.
Also, das heisst, er hat den Willen, auch in so einer Phase noch sagen, fertig.
Ja, ich glaube, dass es wirklich Freiheit braucht, um zu sterben. Und solange immer jemand am Bett hockt und jeden Atemzug beobachtet, hat man die Freiheit nicht. Und wenn die Person mal rausgeht, dann hat man sie und kann gehen.
Ist das eine Freiheit zum Sterben? Und was soll ich sagen, Unfreiheit zum Leben, oder was?
Ja, also es ist... Man kann unfrei sein in dem Sinne, eben, dass man gehalten wird, dass eben vielleicht auch die Angehörigen sagen, ja, aber Mami, wir brauchen dich noch. Und das ist alles Unfreiheit, die einem zurückhaltet und man braucht es, dass man mal kann, dann Freiheit finden kann.
Die ganze Zeit hat uns geprägt. Sie liegt emotional zum Teil schon weit zurück. Man fast hat man nicht mehr das Gefühl, wie ist jetzt das gewesen. Ich habe gerade letztens eine Serie gesehen aus England, die heisst This is England, wo über die Zeiten etwas berichtet, 2019, 2020, 2021, vor allem aus der Sicht jetzt von Boris Johnson. Aber dort ist auch gezeigt worden, in den Spitälern, sehr eindrücklich, einzelne Fälle, was passiert ist. Und das ist ja furchterregend gewesen für alle Beteiligten, für die Patienten, für das Personal, für die Angehörigen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, darum sage ich, das hat wirklich die ganze Gesundheitsversorgung erschüttert, was dort gegangen ist. Und das hat auch ganz viele Leute im Personal an Anschlag gebracht. Und an dem knacken wir jetzt noch. Oder?
Eben, wie ist das die Stimmung, dass die Leute emotional oder einfach kräftemäßig heute noch ausgebaut sind?
Ja, also es hat ja wie gar nicht die Zeit gegeben, die Leute dann auch emotional zu begleiten, wenn sie täglich mit x Sterbefällen zu tun hatten. Sie haben wirklich quasi das Bett rausschieben und den nächsten reinschieben. und man hat gar nicht können, das für sich selber überhaupt abschliessen, dass der Patient jetzt gestorben ist. Und das ist schlecht.
Und haben Sie dann können auch mit dem Personal Ihre, was soll ich sagen, Ihres Wissen über palliative Wirkung einbringen in dieser Zeit?
Das haben wir probiert, soweit das gegangen ist, oder? Aber es hat so überall gebrannt, man kann nicht überall können sein.
Was für eine Rolle generell jetzt spielen die Schmerzen im Sterbeprozess?
Also auf der einen Seite spielt es eine Rolle, weil fast alle Leute haben Angst, wenn ich sterbe, habe ich dann mal verrückte Schmerzen. Das ist irgendwie so ein Mythos, der umgeht, der vielleicht auch damit zu tun hat, dass man früher tatsächlich sehr knausrig war mit Schmerzmitteln am Lebensende. Heute kann man Schmerzen sehr gut lindern. Man kann es vielleicht nicht in jedem Fall komplett wegbringen, aber so, dass es in einem erträglichen Rahmen ist.
Wie macht man das? Morphium?
Das sind Opiate, ja. Morphium ist so ein Ursprungssubstanz. Heute gibt es auch verschiedene synthetische Opiate, sodass man für jeden Patienten etwas findet, das gut wirkt und gut verträglich ist.
Aber wie reagiert der Patient darauf? Er hat weniger Schmerz, aber was verändert das in seinem Kopf, in seiner ganzen Gefühlswelt?
Also es ist grundsätzlich eine Frage von der Dosierung und wie schnell dass man die Dosierung muss, erhöhen, weil jemand sehr starke Schmerzen hat. Wenn man es kann so schrittweise erhöhen kann, dann vertragen das die Leute eigentlich gut.
Also aber können wir es dann überhaupt noch mit über was passiert?
Also Straßenverkehrsamt sagt, wenn man 3 Tage die gleiche Dosis von einem Morphiumpräparat hat, dann darf man wieder Auto fahren. Aha. Also es ist nicht so, dass die Präparate einem einfach irgendwie Gaga machen und man kann...
Darum geben sie immer höhere Dosis, oder?
Die höhere Dosis gibt man dann, wenn der Patient Schmerzen hat oder wenn er Atemnot hat, weil es gegen die Atemnot.
Dann gibt es ja Leute, die dann am Schluss vielleicht oder kurz vor Schluss sagen, ich will aus dem Leben scheiden. Wie gehen Sie mit dem um?
Das ist letztlich eine persönliche Entscheidung vom Patienten. Also wenn mir jemand das sagt, dann ist meine erste Frage, warum? Was ist Motivation? Und es gibt verschiedene Motivationen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst, dass die Schmerzen immer stärker werden, dann kann ich ihn informieren, was unsere Möglichkeiten auf Seite der Medizin sind. Wenn jemand sagt, ich will nicht immer mehr abhängig werden, ich will nicht immer mehr pflegebedürftig werden, dann ist das eine Realität, die ich so muss akzeptieren, dass jemand sagt, dem Weg will ich ausweichen und gehen halt mit einer Sterbehilfeorganisation.
Ah, da gehen Sie selber hin?
Also ich rede mit den Leuten darüber.
Und kommen die dann ins Spital? Also ich meine, es gibt Exit, es gibt Dignitas, ja. Vielleicht gibt es auch noch andere. Kommen die dann zu Ihnen ins Spital?
Also die kommen ins Spital zum Gespräch führen mit dem Patienten, zum miteinander klären, was wirklich der Patient will, zum allenfalls eben auch festlegen, wo das dann soll stattfinden. Aber bei uns im Kanton Zürich ist es in öffentlichen Spitälern nicht erlaubt, dass man es im Spital macht.
Aber finden Sie das richtig? Das heisst, er muss irgendwie in ein Haus nebendran gehen, das machen, wo dann eben doch dort stattfinden
kann? Ich finde es grundsätzlich keine schlechte Regelung so. In den Pflegeheimen darf man es machen, weil die Leute, die in einem Pflegeheim leben, die haben kein Zuhause mehr. Der Patient, der im Spital ist, der kommt von zuhause und der hat noch ein Zuhause. Und da kann man eigentlich jeder Situation möglich, dass jemand wieder nach Hause gehen kann und in seinen 4 Wänden, wo er vertraut ist, kann er dann den Schritt machen.
Und wie ist das? Also Sie sind offenbar oft dabei gewesen, wo jemand so einen Cocktail genommen hat. Wie spielt sich das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ich bin nicht dabei gewesen. Ich bin bei Gesprächen dabei gewesen, im Spital, aber, wenn der Patienten austreten.
Ja, aber im Pflegeheim zum Beispiel, sind auch früher im Pflegeheim
gewesen. Ja, da hat es das noch nicht gegeben, im Pflegeheim. Da war es noch nicht erlebt gewesen.
Gut, aber wissen Sie, wie sich das abspielt? Oder dass da vielleicht der Patient dann am Schluss sagt, nein, das will ich trotzdem nicht. Oder die Angehörigen sagen, ich halte das nicht aus. Oder wie spielt sich das ab?
Also die Ambivalenz ist sicher... auch immer präsent, aber ich glaube, weniger im Moment, wo der Patient sagt, jetzt will ich den Giftbecher schlucken, sondern eher in den Tag vorher, dass es ein Hin und Her ist und soll jetzt und soll ich noch mal eine Woche rausschieben. Das ist das, was die Leute beschäftigt. Dann, wenn mal alles festgelegt ist, dann sind die Situationen, die ich kenne, die haben es eigentlich alle durchgezogen.
Sie sagen ja, man sollte sich auf solche Extremsituationen vorbereiten, richtig?
Ja, ich glaube, auf alle Extremsituationen. Also in dem Sinne auch sich überlegen, ja, was vertrage ich? Eben, wie viel Abhängigkeit vertrage ich? Dass man aber vielleicht eben auch sich überlegt, schon früher im Leben, bei Entscheidungen, renne ich dann immer noch zum Kardiologen und lasse wieder mein Herz checken? Oder sage ich, ich lasse auch zu, dass mein Herz mal stillsteht? Mhm. Und dann gehe ich auf eine gute und auf eine schnelle Art.
Aber das, was man generell sagt, wie man sich vorbereitet, ist eine Patientenverfügung und Sie haben keine unterschrieben bis jetzt.
Ja.
Können Sie mir das erklären?
Ja, weil die Patientenverfügungen, die am meisten gebraucht werden, sind die ganz kurzen, wo es so zwei Kreuzchen und eine Unterschrift hat. Das ist einfach schwarz-weiß. Und alle die Fragen, die sich am Lebensende stellen, die bewegen sich in die Grautöne. Und darum, auch wenn ich mit Notfallmediziner rede, die sagen mir alle, das hilft mir in den wenigsten Situationen. Was mehr hilft, ist...
Ja, was müssen wir denn machen? Also ist das falsch, was man jetzt hat in Sachen Patientenverfügung?
Ja, und das ist eine Erkenntnis, die jetzt eigentlich sehr festgekommen ist. Es gibt Kommissionen auch auf Bundesebene, wo man nach Weg sucht, ein anderes Instrument, nämlich eines, das viel mehr über die Werthaltung von einem Patienten Auskunft gibt. Weil dann kann man sagen, kann man ein bisschen verstehen, wie hat der Mensch gedacht und das übersetzen dann in die Entscheidung, die man muss treffen muss.
Also doch überraschend, weil das ist ja allgemein akzeptiert, habe ich das Gefühl, die Patientenverfügung, und dann sagen sie, nein, das muss man völlig neu anpacken.
Es hat eine Zeit lang alle beruhigt, weil man das Gefühl hat, das ist super, die Patientenverfügung, wir schauen, dass möglichst viele Leute eine haben, und dann ist irgendwie die Ernüchterung gekommen und gemerkt, gerade jetzt zum Beispiel mit Covid. Wenn Sie jetzt Covid überkommen, dann sagt die Patientenverfügung überhaupt nichts, ob Sie jetzt ins Spital wollen, ob Sie auf die Intensivstation wollen, wie lange dass Sie wollen, beatmet werden, weil dann steht da drin, ja, wenn keine Aussicht auf Besserung besteht, dann soll man Maschinen abstellen. Ja, nach 3 Wochen auf der Intensivstation. Besteht jetzt noch eine Chance auf Besserung?
Also sind ja solche in 2 Monaten. Am Schluch sein, oder?
Und darum merkt man, es hilft dann eigentlich sehr wenig in den konkreten Entscheidungen. Oder?
Soweit Erkenntnisse und Erfahrungen von Dr. Med. Roland Kunz. Musiktitel, der als nächster kommt.
Ist «Shallow» von der Lady Gaga und Bradley Cooper.
Grossartig.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Sometimes
Bei mir ist der Dr. Roland Kunz vom Eben Sterben und Sterbende weiss als jeder andere in der Schweiz. Tausend hat er begleitet. Und jetzt haben wir eine Übersterblichkeit. Warum?
Das ist eine spannende Frage, die im Moment die Wissenschaft nicht kann, erklären kann. Wir haben eine Übersterblichkeit in der Covid-Pandemie. Und jetzt, man hat das Gefühl, dann sind tot mal alle, die quasi fällig sind zum Sterben, sind gestorben. Und
müsste umso, eigentlich das Umgekehrte passieren?
Genau. Und darum ist es wirklich völlig, völlig überraschend. Und ich bin selber gespannt, ob da die Wissenschaft eine Erklärung findet.
Okay, aber Sie sind dem noch nicht auf den Grund gekommen?
Nein.
Gut. Also ein anderes Thema, wo man vielleicht jetzt auch noch kurz ansprechen. Chemotherapie. Ja. Wenn es wirklich schlimm ist, was halten Sie davon?
Das ist, das ist eine komplexe Frage. Oder? Chemotherapie gibt man ja eigentlich, um eine Krebskrankheit zu bekämpfen. Ja. Und wenn man eine frische Diagnose von einer Krebskrankheit hat, dann will man ja möglichst probieren, nochmals gesund zu werden oder mindestens das im Schach zu halten. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn jemand eine Chemotherapie macht. Was wir aber immer wieder erleben, dass dann Leute eine dritte und eine vierte und eine fünfte haben und irgendwann auf dem Sterbebett sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das alles nicht mehr gemacht.
Weil das ist schwer, was man erlebt, oder?
Genau, also es nimmt einem statistisch tut es einfach die Lebenserwartung etwas verlängern, aber die Zeit, wo man lebt, lebt man mit der Chemotherapie, wo man Nebenwirkungen hat, wo man jede Woche wieder ins Spital muss und so weiter. Und vielleicht wäre es dann im Nachhinein schöner gewesen, man hätte eine schöne Reise gemacht oder sonst irgendetwas, was einem gut tut.
Sie haben, glaube ich, mal eine amerikanische Studie zitiert und gesagt, offenbar stirbt man nicht unbedingt schneller, wenn man sich dafür entscheidet, nichts zu tun.
Ja, das ist eine überraschende Kenntnis aus so einer Studie, oder, wo eben die einen Patienten klassisch mit Chemotherapie behandelt worden sind, die anderen sind von einem Palliativteam begleitet worden und dann am Schluss länger gelebt, weil sie halt weniger aggressive Therapie gemacht haben.
Okay. Also es soll ja offenbar auf politischer Ebene etwas gehen, dass palliative Medizin stärker finanziert wird. Wo stehen wir da?
Ja, es hat sich lange eigentlich nichts tun, oder? Der Bundesrat hat zwar immer gesagt, Palliativmedizin, Palliativcare soll gefördert werden, aber passiert ist eigentlich nichts. Jetzt im Moment ist politisch sicher ein bisschen mehr Aktivität da, weil die Präsidentin von der Fachgesellschaft ist ja Marina Garobio, die im Ständerat ist, die dort jetzt auch politisch mehr Druck kann machen, sodass im Moment jetzt eine Arbeit läuft, um die Finanzierung noch mal genau anzuschauen und zu optimieren.
Also Sie sind ja ganz spezielle Person, also das Speziellste am Ganzen ist, wenn ich gelesen habe, dass sie gern hochtourig Motorrad fahren, über Alpenpässe hineinbrausen und einen schweren Unfall dabei hatten.
Den schweren Unfall hatte ich nicht beim TÜV-Fahren. Aha. Der schwere Unfall war ein Autounfall, wo ein Sekundenschläfer in uns hineingeknallt ist.
Gut, aber TÜV-Fahren ist hochgefährlich, oder? Ja. Da haben Sie schon oft im Spital ganz schlimme Fälle gesehen. Ja. Und warum machen Sie das?
Weil es einem halt einfach ermöglicht, den Kopf zu lüften und sich im Leben zu bewegen. Und ich glaube, ein Leben führen, das nur auf Sicherheit ausgelegt ist, da geht einem ganz viel verloren.
Aber Sie erleben doch so viel. Eben, wenn man immer da ist im Spital und merkt, eben, was das Leben für eine Bedeutung hat, und dann setzt man es vielleicht leichtfertig aufs Spiel, indem man irgendwie einen Alpenpass brauchst.
Ich glaube, das Leben muss man auch intensiv leben und nur aus dem Spital rausgehen, heimgehen und ein Buch in die Hand nehmen und das Buch lesen, das würde mir nicht lange als Ausgleich. Also ich brauche Sport oder eben mal TÜV fahren als einen Ausgleich dazu.
So wie das der Dr. Roland Kunz, danke vielmals. Sehr interessant, Einblick in eine Welt, die man sonst nicht so kennt, aber wo eine ist, mit der wir uns alle werden früher oder später auseinandersetzen. Als Angehörige oder dann eben selber, wenn die entscheidende, wichtige, völlig unvorhersehbare Stunde kommt, wo man selber aus dem Leben scheiden wird. Danke vielmals. Letzter Musiktitel von Ihnen?
Das ist Angie von den Rolling Stones.
Das ist der Doppelpunk. Nächster Doppelpunk. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Angel, angel,
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.